Aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 2 und dann aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
Ich bete. Danke für dein Wort, du guter Gott. Danke, dass du uns aus ihm immer wieder neu Mut machst, uns immer wieder daran erinnerst, uns auf das zu zentrieren, was wirklich lebensstiftend, lebensnotwendig ist, dass wir auf dich schauen, Jesus Christus, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren, sondern dass du die Mitte unseres Lebens bist und bleibst. So wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt im Hören segnest, dass du uns recht hören hilfst, dass du reden willst, das hast du uns versprochen. Danke, dass das so ist. Amen. Liebe Gemeinde, wie oft haben wir seit dem letzten Frühjahr, nunmehr schon über ein Jahr, gehofft, dass nun alles besser wird, dass alles wieder gut, wieder normal wird. Also spätestens mit dem Impfen sollte die Normalität zurückkehren. Doch auch hier werden wir, zumindest im Moment, mal wieder enttäuscht. Und wie das Wort ja sagt, eine Täuschung wird enttarnt, aufgedeckt, als eben das offenbar gemacht. Es entspricht eben nicht der Wirklichkeit. Die sieht im Moment ganz anders aus. Die Zahl der Infizierten schießt wieder in die Höhe, die Intensivstationen werden voller und es betrifft längst nicht mehr nur die Alten, sondern die Patienten, die auf Intensivstationen liegen, werden immer jünger. Und die Experten sagen, dass diese dritte Welle die schlimmste wird. Aber ich will jetzt gar nicht darüber reden, wie viel dabei der Politik geschuldet ist und wie viel unserem Verhalten, dem Verhalten der Bevölkerung. Ich möchte den Fokus vielmehr auf uns als Christen richten und darauf, wie wir uns in dieser Krise verhalten, was diese Krise mit uns macht, welchen Einfluss sie auf unseren Glauben hat. Die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet war, die erlebten auch gerade eine schwierige Situation. War doch ausgehend vom Missionseifer und den daraus durchaus vorhandenen Erfolgen des Paulus und auch anderer die Hoffnung der Christen groß gewesen, dass immer mehr ihrer Mitmenschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. In späteren Zeiten wurde und wird das eben auch bis heute mit dem Begriff Erweckung ausgedrückt, die doch endlich mal wieder kommen möge. Doch diese blieb eben damals und so ja auch heute aus. Vielmehr mussten die Christen erleben, dass sie angefeindet werden oder auch verlacht. Ja, gerade aus dem Kreis der ihnen doch so nahestehenden jüdischen Gemeinde wurde ihnen vehement widersprochen und Widerstand geleistet, ja, manchmal geradezu mit körperlicher Gewalt auch Druck gemacht. Und auch die römische Staatsmacht blickte zunehmend kritischer auf sie, anstatt dass diese sich von dem überzeugen ließ, der gesagt hatte, sein Reich sei nicht von dieser Welt. Und in dessen Namen sie Frieden und Liebe predigten und sich um einen Lebensstil bemühte, der eben gerade andere respektiert, der darauf aus ist, Gutes zu tun und das menschliche Miteinander aller zu fördern. Die Gemeinden konnten ihre Zusammenkünfte zum Teil längst nicht mehr so frei abhalten, wie sie es gewohnt waren oder sich wünschten. Manches musste im Verborgenen stattfinden. Immer wieder mussten Gemeinden auf Gemeinschaft verzichten, konnten Treffen eben nur unter allergrößter Vorsicht und in kleineren Zusammenkünften passieren. Nein, es war gerade nicht eine Erfolgsstory, die die Christen damals erlebten. So ging es schon Jesus, schreibt der Hebräerbrief. Ja, lesen wir die Evangelien, dann entdecken wir eben auch das. Jesus hatte nicht nur viel Zulauf und begeisterte Zuhörer, sondern auch eine große Schar von Kritikern. Und er musste damit leben, dass sich auch große Gruppen von ihm abwandten, die ihm zuvor zugejubelt hatten oder gar zu seiner Jüngerschar gehört hatten. Das Johannesevangelium stellt das in besonderer Weise heraus. Und im Blick auf alle Evangelien, da sind sie sich einig, spitzt sich das dann in Jesu letzten Tagen in Jerusalem zu. Es beginnt eben schon mit dem Einzug. Wir haben es vorhin gehört. Es sind zunächst nur einige Pharisäer, die es nicht abkönnen, dass um Jesus herum Hosianna gesungen wird. Und damit Menschen ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass mit diesem Mann aus Nazareth etwas ganz Neues beginnt. Doch in den nächsten Tagen kommen sie alle. Eben nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die ganze Priesterkaste, alle stehen sie bei Jesus auf der Matte und versuchen ihn mit trickreichen Fragen irgendwie in die Bredouille zu bringen, in die Enge zu treiben und ihn schließlich irgendwie eines Grundes schuldig zu finden, dass sie ihn anklagen können. Und anstatt des großen Erfolgs steht er am Ende ganz allein vor der römischen Staatsmacht in Gestalt des Pilatus, wird verurteilt, er wird gequält und er wird ans Kreuz genagelt und stirbt ganz allein, von allen Freunden verlassen. Einzig einige der Frauen aus seinem Umfeld wagen sich in die Nähe der Hinrichtungsstätte. Ja, und am Ende, da sieht es so aus, als sei er eben auch von Gott verlassen. Und einen Gerechten, so dachten und denken auch heute noch, die Menschen lässt doch Gott nicht sterben, nicht allein. Und Jesus scheint das ja zu bestätigen, dass er sich von Gott verlassen fühlt. Im Todeskampf ruft er genau das, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was macht unseren Glauben aus? Wir werden daran erinnert von dem Verfasser des Hebräerbriefs, dass der Glaube in Jesus Christus, in seinem Leben und Sterben und Auferstehen, seinen Anfang und seine Vollendung hat und finden wird. Ohne Jesus Christus kein Glaube. Er hat uns die Tür zum Glauben geöffnet. Die Tür zu einem Raum, der uns sonst verschlossen geblieben wäre. Das Vertrauen zu Gott, sich auf ihn zu verlassen, allein auf seine Liebe zu bauen und dass er unserem Leben Heil schenkt. Dass durch Jesus Christus das alles schon erledigt ist, getan ist, damit du und ich in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben können. Und dass wir unser Lebenshaus darauf bauen, auf ihn bauen und gründen können. Und dass unser Lebenshaus damit ein unzerstörbares Fundament hat. Glaube ist ein Risiko. Glaube ist ein Wagnis. Ich muss mich einem anderen anvertrauen, mein Leben in seine Hand legen. Das tun wir regelmäßig in ganz normalen menschlichen Zusammenhängen. Beispielsweise, wenn wir uns auf eine Flugreise begeben, dann vertrauen wir unser Leben einem Menschen an, dass er diese Maschine gut fliegen kann. Und weiteren Menschen, die dabei helfen, dass er nicht nur gut von der Erde abhebt, sondern auch wieder da landet, wo wir hinwollen. Oder wenn wir zum Arzt gehen, vertrauen wir darauf, dass er uns gut behandelt und uns hilft und uns gesund macht. Und im Blick auch auf Corona vertrauen wir den Wissenschaftlern, den Experten, die uns helfen können, in dieser Pandemie einigermaßen glimpflich durchzukommen, weil wir ihre Reputation sehen, auf ihre Qualifikation setzen, ihre Erfolge ja auch nachlesen können. Aber, und auch das erleben wir, es bleibt eben ein Restrisiko. Allerdings im Blick auf Corona muss ich dann auch doch durchaus, ohne da weiter darauf einzugehen, darauf hinweisen, dass die Experten in den meisten Fällen ja bisher immer auch Recht hatten und zu Recht auch auf diesen schwierigen Verlauf hingewiesen, davor gewarnt haben. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Also Vertrauen im normalen Zwischenmenschlichen ist immer schon ein Wagnis. Wir müssen es wollen. Es hat was mit Vorschuss auch zu tun. Der Glaube an Jesus Christus hat aber dann doch noch einmal einen sehr viel intensiveren, tiefer gehenden Charakter. Denn Gott können wir schlicht und einfach nicht sehen. Und auch Jesus Christus können wir nicht mehr sehen, nicht mehr begegnen. Wir müssen uns also auf Unsichtbares einlassen. Wir können nicht in den Himmel schauen und sehen, ob das denn alles so stimmt, was wir da glauben. Und auch nicht, ob Gott in diesem Leben hier hält, was sein Wort verspricht. Das macht den Glauben so spannend und eben zugleich auch so herausfordernd. Wer sich darauf aber einlässt, wer den Raum des Glaubens betritt, wer das wagt und sich und sein Leben damit aus der Hand und in Gottes Hände legt, der, aber eben nur der, kann eben auch das dann erleben, dass der Glaube hält, was er verspricht, oder besser, dass Gott hält, was er verspricht. Das beschreibt übrigens auch die Grenze unserer Bemühungen, unseren Glauben an andere weiterzugeben. Wir können erzählen, was wir als Glaubende erleben. Wir können von Jesus erzählen und von dem reden, was wir in der Bibel von ihm lesen können, gelesen haben. Und wir können darum bitten, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen lassen durch Jesus Christus. Doch erfahren, was wir erfahren haben und immer wieder neu erleben können, das können sie nur selbst. Dabei kann ihnen allerdings auch helfen, dass auch wir uns eben immer wieder besinnen und uns genau an diese Anfänge des Glaubens erinnern, an diesen Grundzug des Glaubens, dass wir nämlich ehrlich sind zu uns selbst und diesen Glauben eben so leben, als ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir eben ja dann auch auspacken müssen und nutzen müssen. Wenn wir es irgendwo hinten in den Schrank stellen, dann hat es auf unser Leben keine Wirkung. Dass wir also den Raum, den wir betreten konnten, dass wir uns in dem auch weiter bewegen. Denn da ist immer jemand, der uns versucht, heraus zu locken, dass wir da wieder rauskommen und wieder in unseren eigenen Räumen unterwegs sind. Der Glaube ist eben kein Werk, keine von uns zu erbringende Leistung. Der Verfasser des Hebräerbriefs will uns nicht zu Höchstleistungssportlern in puncto Glauben machen, sondern er will uns in dem schlichten, kindlichen Vertrauen bestärken, dass Gott es schon richten wird. Schon gerichtet hat. In Jesus Christus eben alles schon getan ist. Und dass er uns so durch unser Leben begleitet, eben auch gerade in den schwierigen Zeiten. Nach meiner Erfahrung sind es in erster Linie nicht die großen Heldentaten von Christen, die andere nachhaltig von der Relevanz des christlichen Glaubens überzeugen, sondern es sind die schlichten und treuen Gläubigen, die sich auch in den widrigsten Verhältnissen auf Gott verlassen. Auch dann ihren Glauben nicht wegwerfen, sich nicht versuchen lassen, irgendetwas erzwingen zu wollen durch besondere Glaubensleistungen, Fasten oder was auch immer sonst, sondern die sich einfach in Gottes Arme fallen lassen und sich in seinen Händen gut aufgehoben wissen. Und auch wenn ihr Glaube manchmal ihn selbst am seidenen Faden nur zu hängen scheint, eben sie nur noch ausrufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, aber die eben doch genau das immer wieder tun, nicht mehr und nicht weniger. Was macht unseren Glauben aus? Was macht unseren Glauben stark? Sind es die Gottesdienste, die wir miteinander feiern? Keine Frage. Sie sind schön und sie sind wichtig. Sie können unseren Glauben stärken. Ist es das Abendmahl, das wir feiern, das unseren Glauben ausmacht, ja vielleicht gar bedingt? Ist es das Singen, ohne dass unser Glauben uns zu schwinden droht, von dem er abhängig ist? Ist unser Glaube ohne das nicht lebensfähig? Nein, das alles ist gut und wichtig. Es ist Ausdruck unseres Glaubens und hilft uns dadurch, auch diesen Glauben lebendig zu halten. Zeigt auch diesen Glauben vor anderen Menschen, natürlich. Aber das alles ist nicht der Grund unseres Glaubens, ist nicht der Glaube in seinem Wesen. Das alles ist eben nicht unverzichtbar, ist nicht lebensnotwendig für den Glauben. Der Glaube bleibt im Kern allein das, dass du dich durch dein Leben und dass ich mich und mein Leben in Jesu Hände lege. Glauben heißt, schlicht und einfach darauf zu setzen, dass er schon alles getan hat, unseren Glauben begründet und angefangen hat. Und dass er deshalb auch deinen und meinen Glauben vollenden wird, dass er dich und mich auf diesem Weg begleitet und uns schließlich zum Ziel führt. Auf diesem Weg lernen wir, das verschweigt uns der Verfasser des Hebräerbriefs ja gerade nicht. Auf diesem Weg lernen wir, dass uns da so manches beschweren kann. Eben auch manches beschweren kann, was wir eben für unverzichtbar und für ungeheuer wichtig erachten. Und weil wir das tun, weil wir meinen, ohne das nicht auszukommen, beschweren wir uns letztlich, weil es uns vielleicht eben wegbricht und nicht möglich ist. Und wir lamentieren und klagen. Oder wir machen es uns vielleicht auch selbst schwer, weil wir denken, wir müssten noch mehr leisten für das Reich Gottes. Mehr Glauben haben, mehr Glauben ausstrahlen. Wir dürften nicht immer so von Zweifeln geplagt werden. Liebe Schwestern und Brüder, nicht der Zweifel ist die Sünde, die uns umstrickt und uns zu Fall bringt. Nein, Sünde ist der Irrglaube, wir müssten den Zweifel mit unseres eigenen Geisteskraft besiegen und dürften eben nicht zweifeln. Nein, der Glaube ist eine Zuversicht, ja eine feste Zuversicht, weil der Glaube der Raum ist, den Jesus Christus mir aufgeschlossen hat und in den ich treten durfte. Weil der Glaube sich eben an Gott bindet. Gott, Gott ist stark. Gott ist verlässlich. Gott ist treu. Darauf allein kann ich mich verlassen. Doch genau das fällt manchem mehr, anderem vielleicht etwas weniger schwer. Aber es ist für uns alle immer wieder eine Herausforderung, so schlicht und einfach zu vertrauen, weil das so in uns drin steckt, dass wir doch, naja, irgendwie das selbst noch in der Hand halten wollen. Corona ficht uns an, keine Frage, und macht uns das Leben schwer. Wir sehnen uns nach ungezwungener Gemeinschaft, nach Nähe, danach wieder feiern zu können, vor allem ohne Mundschutz, Gottesdienst, Schulter an Schulter feiern und darin lauthals und fröhlich singen zu können, Abendmahl feiern zu können. Und ich bin gewiss, dass wir das auch wieder erleben werden. Und das gewiss bin ich nicht deshalb, weil ich ein optimistischer Rheinländer bin. Das bin ich auch. Ich habe das Kölsche Grundgesetz gewissermaßen im Blut. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das erste Gebot oder der erste Satz des Grundgesetzes ist, et is, wie et is. Das zweite, et kütt, wie et kütt. Und das dritte, et is noch immer Joti Jange. Also es ist, wie es kommt, wie es kommt und es ist immer noch gut gegangen. Nein, das ist es nicht, sondern ich vertraue darauf, dass Gott diesen Zustand nicht dauerhaft will. Und dass er ihn auch wieder beenden, dass er wieder etwas Neues für uns eröffnen wird. Das wird anders sein vielleicht als vorher, wahrscheinlich sogar, aber wir werden wieder zu Gemeinschaft, zu Singen, zu Gottesdiensten kommen können, miteinander, unverkrampft und unverhüllt. Ob ich das noch erlebe? Ich denke es und ich hoffe es. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich denke da auch an manche Christen auf dieser Erde, die noch nie in ihrem Leben, noch nie, so offen und fröhlich und ungezwungen haben Gottesdienst feiern können, wie wir das schon unzählbar oft in unserem Leben haben tun dürfen. Und nun gerade mal ein Jahr lang nicht. Christen in Nordkorea und in manchen islamischen Staaten. Und die auch ohne diese Erfahrung eines solchen Gottesdienstes sterben oder schon gestorben sind. Und die dennoch geglaubt haben und im Glauben geblieben sind oder bis an ihr Lebensende in diesem Glauben bleiben werden, weil sie allein auf Jesus Christus vertrauen. Vertraut haben, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wenn wir auf ihn schauen, auf den Gekreuzigten und darauf bauen, dass er zur Rechten Gottes sitzt, dann haben wir den Fixpunkt in unserem Leben. Er ist der Garant für unser Leben, für das Leben im Hier und Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns einige Augenblicke Zeit nehmen für ein persönliches, stilles Gebet. Und das schließe ich dann mit einem Gebet von hier vorne ab. Ja, du, unser Herr Jesus Christus, du bist der Grund, das Fundament unseres Glaubens und damit unseres Lebens. An dir und an deinem Kreuz können wir uns aus- und aufrichten. Und wir können aufschauen zu dir, der du zur Rechten des Vaters sitzt. Denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast uns Glauben geschenkt und möglich gemacht, und dieses Geschenk willst du uns immer wieder neu machen, es in uns immer wieder neu zur Wirkung kommen lassen. Darauf wollen wir setzen und bauen, daran uns festhalten. In all unserer Begrenztheit, mit all den Zweifeln, die uns da manchmal auch packen. Aber es liegt eben nicht an uns, sondern du hast schon alles getan. Und deshalb können wir voller Vertrauen in die Zukunft gehen. Dürfen wir hoffen. Und dürfen wir in dieser Welt fröhlich Zeugnis geben von dir. Durch unser Leben und auch durch das, was wir erzählen von dir. Dass wir so Rechenschaft ablegen von unserer Hoffnung, da wo Menschen uns danach fragen, weil es ihnen auffällt, dass wir trotz der Situation doch so positiv und hoffnungsvoll, so zuversichtlich sind. Jesus, wir sehen auf dich und wir hören auf dich und wir warten auf dich. Amen.